Wenn die Wirtschaft der Motor oder anders gesagt das Herz einer Region ist, dann ist die Kultur definitiv die Seele. Also der Kitt, der auf den unterschiedlichsten Ebenen die Gesellschaft zusammenhält und ihr manchmal auch den Spiegel vorhält. Susanne, welche Rolle spielt eine lebendige Kulturszene eigentlich für unseren Wirtschaftsstandort, für die Region Stuttgart?
Kunst und Kultur ist ein ganz wichtiger Standortfaktor. Wirtschaft geht nicht ohne Menschen und in Zeiten des Fachkräftemangels müssen die gerne in einer Stadt, in einer Region leben. Und Kunst und Kultur sind wichtige Faktoren, dass die Menschen das tun. Deswegen ist Kunst und Kultur ein Wirtschaftsfaktor.
Wenn wir über Live-Musik sprechen, wenn wir über Groove, über Kreativität und Improvisation sprechen, dann führt in Stuttgart wirklich überhaupt kein Weg am Jazzclub Bix vorbei. Und untrennbar verbunden mit dem Bix ist Mini Schulz. Und mit ihm wollen wir heute diskutieren, wie Kultur und Wirtschaft sich gegenseitig beeinflussen und inwiefern sie auch voneinander abhängig sind.
178K, der Wirtschaftspodcast der IHK Region Stuttgart mit Susanne Herre und Martin Hoffmann.
Wenn man sich diese Vita anschaut, also Musiker, Professor, Festivalleiter, Geschäftsführer, dann merkt man sofort, das ist längst nicht nur Kunst, da steckt auch sehr, sehr viel Wirtschaft drin.
Ja, und die Vita gehört zu Mini Schulz, sehr bekannt hier in der Stadt. Und ich freue mich auf ihn und auf unser Gespräch jetzt. Ah, hier ist schön warm.
So, rein ins Bix. Herzlich willkommen, Bix. Schön, dass ihr da seid, liebe Susanne, lieber Martin. Wir haben für euch oben in unserer Bar ein warmes Plätzchen. Und da können wir uns jetzt gemütlich hinsetzen und etwas plaudern, wenn ihr möchtet.
Das klingt klasse.
Ja, super. Also erstmal freuen wir uns, dass wir da sein können und aufs Gespräch und alles, was jetzt noch kommt. Mini, wir fangen mit ein paar persönlichen Fragen an, wenn wir dürfen. Und bisher waren Juristen, Ingenieurin in unserem Podcast. Du bist der erste richtig Kreative von der Ausbildung als Musiker. Einfach mal die Frage, war das immer dein Wunsch oder hat irgendjemand gesagt, oh Gott, brotlose Kunst? Wie ist das, wenn man sich für die Musik entscheidet?
Nein, das war schon klar, dass es in die Richtung gehen muss, weil für Mathematikaufgaben war ich immer schon zu blöd. Und nachdem meine geplante Eishockey-Karriere mit einem Genickbruch endete, habe ich dann auch erstmal versucht, Theologie zu studieren, wenn wir schon so weit zurückgehen. Und dann kam aber dann doch die Weisheit über mich. Ich habe festgestellt, ich komme mit dem Bass auch relativ oft in die Kirche. Und dann bin ich halt beim Bass geblieben und es ging dann relativ flott. Und nachdem mein Vater irgendwann beim Ausziehen zu mir gesagt hat, du, wenn du Banker wirst oder zu einer Versicherung gehst oder Beamter wirst, brauchst du nie mehr auftauchen. Also von dem her war das schon determiniert, dass es in die Richtung gehen muss. Dass ich jetzt natürlich beamteter Jazzmusiker bin, ist natürlich der Treppenwitz vom Dienst.
Und du warst am Anfang klassisch unterwegs, im Stuttgarter Kammerorchester auch Mitglied und bist aber dann zum Jazz oder war das immer schon so?
Ich habe immer schon zweigleisig gemacht. Mhm. Auch der Zuschnitt von mir, von meiner Tätigkeit beim Kammerorchester war auch schon mit 50%, sodass ich einfach noch Zeit hatte für die anderen Dinge. Ich war vorher noch beim RSO kurz, bin immer schon auch damals beim SWR hin und her gerannt zwischen Radiosymphonieorchester und Big Band, was zum Glück damals im gleichen Haus war. Aber das war schon immer meine Leidenschaft, einfach Bass spielen in Gänze. Mhm. Weil das ist einfach ein sehr spannendes Instrument. Und unter uns, man spielt eigentlich immer die gleichen Töne. Mal heißt es Jazz, mal heißt es Klassik.
Mini, wenn man jetzt in deine Vita reinschaut und so vor allem auf die letzten Jahre, würdest du dann jetzt eher sagen, naja, bin ich eher Musiker oder bin ich eher Unternehmer?
Also vornehmlich bin ich, glaube ich, Hochschullehrer. Ich kümmere mich sehr gerne und mit Leidenschaft um meine Studenten und Studierenden und um meine Kinder. Natürlich freue ich mich über jedes Konzert, das ich zu spielen habe. Und dieses Unternehmen hier, ich sag mal, ich bin jetzt kein Unternehmer, der jetzt gerade wieder den neuesten Coup plant, wie das ein richtig guter Unternehmer macht. Aber dieses Unternehmen hier, was das Bix angeht, läuft sehr gut. Als Unternehmer bin ich bei den Jazz Open ja ausgestiegen vor ein paar Jahren. Hab jetzt noch bei einem anderen Unternehmen mache ich noch mit in Berlin, aber ich gucke schon, dass ich mehrere Beine auf dem Boden habe. Es sind nicht nur zwei in dem Fall.
Kannst du dich noch an deinen ersten richtigen Jazz-Moment erinnern?
Also bei mir war es so, ich hatte es wahnsinnig praktisch, weil es war bei mir in der Nachbarschaft. Ein Haus weit, wirklich der Nachbar direkt, war ehemals Gitarrist bei Doldingers erster Band. Und als er gemerkt hat, dieses Nachbarkind schleift dann den Bass durch die Gegend, dann hat er sich den sofort geschnappt und dann war ich quasi sein Sparringspartner oft. Und damit ging es dann los, dieses von unten führen können oder von diesen Keller zu bauen für die Musik, damit die funktioniert. Den Beat auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Harmonie. Das Tempo zu halten, ich glaube, dieser Jazz-Moment und plötzlich dann was ganz Eigenes draus zu entwickeln, der hat sich dann dort beim ersten Mal eingestellt.
Gab es dann eigentlich so einen Moment, also ich stelle mir das so vor, man fängt dann damit an und dann hat dann die ersten Berührungspunkte zu Jazz. Gab es so einen Traum, irgendwann mal so einen eigenen Jazzclub zu betreiben?
Um Gottes Willen, nein. Ehrlich gesagt nicht. So kam ich dann schon ein bisschen eher wie die Jungfrau zum Kind, aber es war einfach eine Notwendigkeit, das dann zu machen.
Was macht das Bix aus oder was ist das, was du mit ihm für dich verwirklicht hast?
Für mich war es primär erstmal ein Raum. Ich habe dann mit 40 diese Professur bekommen und das war auch das Jahr, wo ich dann so, sagen wir mal, das Jahr, in dem ich auch Rotarier wurde oder viele Dinge dann so in geordnete Bahnen liefen. Aber ich habe gesagt, ich kann mir nicht mehr in den Spiegel gucken, wenn ich nicht was mache. Jetzt bin ich dann beamteter Jazzmusiker. Dann muss man schon auch was hinstellen, wo die Leute, die man rausbringt, also die Studierenden, irgendwo in diese Welt reinkommen können. Weil einfach nur in einem Kellerchen unten Improvisation unterrichten hat gar keinen Sinn. Macht einen gewissen Sinn, aber das muss angewendet werden. Also brauchen wir mal einen gescheiten Club. Und dann ergab es sich, dass hier dieses Ding brach lag. Und nach einer Begehung wurde dann gesagt, okay, jetzt legen wir los. Das war im Vorfeld, hatten wir schon einen Verein aufgebaut damals, der hieß Jazzcom. Damit haben wir schon andere kleine Spielstätten unterstützt, die GEMA nicht zahlen konnten oder immer vergessen haben, dass es sowas wie GEMA gibt und so, diese ganzen Nebenkosten. Und die haben wir dann immer unterstützt damit und waren da schon ziemlich drin. Und dann hat man gesagt, komm, jetzt machen wir es einfach richtig. Und zwar einen Club, der nicht so ist, dass der Club zum einen abhängig ist vom Gastronom, dass der Gastronom sagt, ah, das mit dem Jazz, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Pop, kommen ja zu wenig Leute. Also hier im Bix ist es umgedreht. Der Hauptpächter der Liegenschaft hier ist der Jazz und unser Pächter von uns wiederum ist die Gastronomie. Jetzt muss man nur gucken, dass man das natürlich auch so macht, dass die Gastronomie überleben kann. Wir sitzen jetzt hier gerade oben in dem Bereich unserer Whisky-Bar. Da kann man immer rein und muss auch keinen Eintritt zahlen. Das ist zum Beispiel mal so ein Punkt, da funktioniert das sehr gut. Also hat man angefangen, diesen Club auszubauen. Ziemlich viel Aufwand, zum Glück mit sehr vielen tollen Partnern. Die Stadt hat gleich mitgezogen, hat auch einen Ausbauzuschuss dazugegeben. Wir sitzen gerade drauf. Und das war wirklich eine tolle Unterstützung, muss ich sagen. Und dann hat sich mit der Zeit eben diese Struktur, die wir jetzt haben, durch die GGBR rausgekristallisiert, dass die fantastisch funktioniert. Und das ist vor allem eine Struktur mit 20 Gesellschaftern, von denen außer mir alle sehr viel Ahnung haben von Wirtschaft. Viele Partner aus der Industrie, aus der Wirtschaft. Und das ist großartig, dass man sich darauf eingelassen hat. Ich hatte, muss ich ehrlich zugeben, es war von meinem damaligen Partner bei den Jazz Open, war das die Idee der Jürgen Schlenzog. Lass uns das mal so rumprobieren. Ich werde auch ein Partner dann dort. So, das ist ja gut. Ich hatte erst großes Bauchweh, weil man sich als Künstler ja wahnsinnig ungerne von der Industrie reinreden lässt. Und du grinst schon. Und dann habe ich festgestellt, verflixt nochmal, die haben so viel Power und haben so viel Ahnung und so viel Weitsicht, die habe ich überhaupt nicht. Und wenn man sich dann mal drauf einlässt, kommt dann tatsächlich was bei raus, wo man tatsächlich künstlerisch auf jeden Fall eine Plattform bietet, die es sonst nirgendwo gibt. Und zum Zweiten Berater an die Seite gesetzt, die mit großer Weitsicht und Umsicht, auch mit einem politischen Gespür hier reinberaten und das eigentlich erst möglich machen, dass das so ein Standing hat, wie wir jetzt heute das haben.
Das ist ein interessantes so Spannungsfeld, ne? Privates Kapital in der Kunst. Aber ist das wirklich so, hast du es so empfunden, dass die auch tatsächlich in den künstlerischen Bereich dir reingeredet oder hineinberaten haben? Oder ist es einfach ein gutes Spannungsfeld dann auch.
Das ist genau der interessante Punkt an der ganzen Sache. Ich hatte natürlich meine Manschetten und habe gedacht, oh, die sagen mir jetzt, was zu spielen ist. Und dann hat der eine noch einen Kumpel, der hat irgendeine Band und die will dann auch hier spielen. Das hat nie jemand getan. Was ich gelernt habe, ist diese kluge Betrachtung von Zahlen. Also wenn ich heute das BIX angucke, sehe ich vor allem auch Zahlen und habe sehr viel davon gelernt. Guck mal, sowas hier funktioniert, sowas funktioniert hier nicht. Guck mal in das Publikum rein, wie geht das? Was wird vom Publikum angenommen? Das Stuttgarter Publikum funktioniert anders als das Publikum in Karlsruhe. Es funktioniert anders als das Publikum in Frankfurt oder in Berlin. Was mögen die eigentlich? Was interessiert die? Und ich muss sagen, das waren schon sehr, sehr gute Ratschläge, die da kamen und kommen. Und da muss man sich einfach drauf einlassen und auch ein bisschen drauf vertrauen. Die sind ja, die da sitzen, das sind ja renommierte Unternehmer, Unternehmersfamilien, die wissen ganz viel, die haben ganz viel Erfahrung und Weitsicht. Und wenn man das zulässt, ist es ein ganz großartiger Prozess. Und denen wiederum macht es ja auch einen unglaublichen Spaß, dann daran mitzuwirken, weil sie wirken tatsächlich mit. Sie machen es überhaupt erst möglich, dass so ein Ort wie dieser hier leben kann.
Wie, wenn du jetzt also das Thema Zahlen ansprichst, wie unabhängig oder wie tragfähig seid ihr, also was das Zahlen angeht und wie viel zuschießendes Kapital braucht ihr? Ist das viel?
Wir können das relativ einfach, also das, was wir erwirtschaften selber, sind etwa um die 85%. Das ist schon mal eine ziemlich hohe Quote, die gibt es tatsächlich im Jazzbereich. Nirgends sonst in Europa, kann man einfach so sagen. Ich laufe viel rum und unterhalte mich viel mit Kollegen. Es gibt auch die entsprechenden Foren dazu. Das ist erstaunlich. Und von der Stadt kriegen wir 130.000 Euro im Jahr. Das ist im Grunde für mich immer so grob gerechnet, das, was man für die Grundgehälter braucht. Inzwischen sind die Gehälter natürlich auch schon höher, weil wir haben mehr Mitarbeiter inzwischen und Mitarbeiterinnen. Aber damit ist der Club safe. Das ist das, was die Stadt bringt, das Grundrauschen. Und wir müssen mit dem Up and Down am Markt dann schlichtweg die restlichen Kosten dann noch reinholen. Aber das geht und wir zahlen trotzdem immer noch die besten Gagen, die du in Deutschland kriegen kannst. Also man spielt gerne im BIX. Mhm. Offensichtlich funktioniert's. Und Gott sei Dank, trotz der Kürzungen, die jetzt leider notwendig waren von städtischer Seite, funktioniert es immer noch.
Aber das heißt, also das ist vielleicht ein ganz gut, um auch auf die Stadt zu kommen. Mhm. Ne? Wir hatten ja jetzt eine für Stuttgart einmalige Situation mit dem Sparhaushalt. Bisher lief es besser hier. Und es wurde im Kulturbereich viel gekürzt. Vielleicht, also erstmal habe ich jetzt verstanden, dass es euch vielleicht dann gar nicht so sehr trifft, weil ihr eine hohe Eigenfinanzierung habt. Genau. Wie ist dein Eindruck, wird sich diese Sparrunde und vielleicht die auch kommenden Sparrunden auf den Kulturstandort Stuttgart auswirken?
Wird sich mit Sicherheit auf Stuttgart oder auf die Kulturszene auswirken, wenn man sich nicht neue Wege einfallen lässt, zusammenzuarbeiten. Also Kultur, und das hast du ja gerade auch angedeutet, je höher die Abhängigkeit von öffentlichem Geld, desto gefährdeter ist man an dieser Stelle natürlich. Da sind wir hier gerade im BIX, möchte ich jetzt einfach mal ohne zu prahlen sagen, in einer echten Pole Position, weil uns das jetzt nicht so wahnsinnig trifft, glücklicherweise durch die Aufstellung. War aber auch immer so gedacht, lass uns so unabhängig wie möglich sein, sodass das alles funktioniert, dass die Stadtgesellschaft hier aber auch nicht wahnsinnig viel pro Ticket draufzahlt. Die Quote ist bei uns natürlich auch sehr, sehr gut. Aber bei anderen Kunstformen ist das so nicht möglich. Also gucken wir sich Staatstheater an und Tanz oder das ist technisch nicht möglich. Und wir haben hier halt in Stuttgart verflixt viel Hochkultur und Hochkultur heißt einfach auch immer Hochsubventionskultur. Wenn man das haben will, ist eine politische Entscheidung. Zum Glück ist die immer positiv ausgegangen für diese ganzen Kulturspielstätten. Und da haben wir in Stuttgart wirklich eine Kulturvielfalt und ein Reichtum, möchte man sagen. Eine Stadt mit knapp 600.000 Einwohnern mit dem Reichtum, das gibt's einfach nicht nochmal. Das ist einfach eine Sensation, was wir hier haben. Aber je mehr sich die Institution oder auch die Künstler eben auf die öffentliche Hand verlassen, desto abhängiger sind sie natürlich von dieser Marktschwankung, die wir jetzt gerade haben. Durch die Probleme in der Wirtschaft, ist ja völlig klar, weil ohne Gewerbesteuer ist halt nichts da. Nur ich bin der Auffassung, in dem Moment, wenn Schulen und das Gesundheitswesen und alle Abstriche hinnehmen müssen, dann müssen einfach, da sitzen in einem Boot am Ende. Das nennt sich Gesellschaft und dann müssen wir einfach gucken, dass wir es hinkriegen. Und dann sind wahrscheinlich auch ein paar Gesundschrumpfungen mit dabei. Zwar hart, aber wohl einfach das, was passiert.
Mhm. Ich glaube, Solidarität in so einem Sparrunden ist sicherlich
absolut,
was Wichtiges.
Das ist ja. Absolut. Mhm. Aber man muss, also die Realität ist einfach, es ist weniger Geld für alle da. Da müssen wir einfach alle gucken, wo kann wer auch noch was tun. Und ab und zu muss die Politik halt auch mal was entscheiden, weil letztendlich entscheidet die Politik ja auch, wer kriegt wie viel. Also man ist an dieser Abhängigkeit als Kulturschaffender, ist man halt, wie gesagt, je höher der Anteil des öffentlichen Geldes da ist, desto abhängiger ist man von diesen Geschichten. Das muss man sich gewahr sein und da muss man vielleicht sich über die Energie statt zum Schimpfen und zum Demonstrieren zu nehmen, vielleicht nehmen, um sich nach vorne anders zu orientieren und anders aufzustellen.
Du hast einen Punkt schon angesprochen, dass wir hier super Kunst- und Kulturangebote in Stuttgart haben. Wir haben von der IHK letztes Jahr eine Umfrage gemacht zur Attraktivität der Innenstadt und da wurde das eindrücklich bestätigt, dass anders als in anderen deutschen Großstädten das Thema Kunst und Kultur hier ein besonderer Faktor ist, um die Menschen auch in die Innenstadt zu ziehen. Und also jetzt habe ich dir die Antwort schon in den Mund gelegt, weil wir haben jetzt über die Finanzierung gesprochen, aber über die Bedeutung dieses Kulturangebots für die Stadt und auch für den Standort. Was ist da deine Einschätzung? Welche Relevanz hat tatsächlich diese Kulturszene auch?
Also aus meiner Erfahrung mit den Jazz Open weiß ich es halt einfach, da liegen richtig große Zahlen drunter, wenn Menschen nach Stuttgart kommen und dann abends zum Beispiel zum Festival gehen. Natürlich holen die sich dann vorher noch ein paar Schuhe oder gehen übernachten oder reisen an und brauchen noch eine Hotelübernachtung. Das bringt, also da bringt jeder, es ist ja die Faustregel, jeder in Kultur investierte Euro bringt 4 Euro zurück. Und zum Beispiel beim Jazz Open ist das eine viel höhere Quote, völlig klar. Bei Sachen, die einen ständigen Betrieb haben, wie ein Staatstheater, wie die kleineren Theater in Stuttgart, wir haben unglaublich viel Sprechtheater in Stuttgart, ist das natürlich nicht ganz so hoch, aber man kommt trotzdem hier reingefahren oder auch nicht reingefahren, man ist vielleicht auch schon da. Aber es bringt einfach immer Umsatz. Es bringt Umsatz an anderen Stellen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz relevanter Faktor für Stuttgart, warum auch diese Stadt gut dasteht. Ich meine, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Innenstadtangebot. Das wird gerade etwas mager. Also so als jemand, der hier drin agiert, muss ich sagen, so der Einzelhandel, das sieht nicht dufte aus. Jetzt bin ich halt ein Jazzclub-Betreiber, da kann ich jetzt nicht wirklich das was zu sagen, wie man eine Boutique führt. Das ist bestimmt nicht ganz so einfach, vor allem wenn die ganzen Ketten übernehmen. Aber es wird auf jeden Fall wichtig bleiben, dass wir diese Angebote haben in Stuttgart mit der Kultur, damit es eben nicht noch schlimmer wird.
Aber dazu jetzt eine Frage, Susanne, du hast gerade gesagt, naja, man muss natürlich auch eine gewisse Solidarität dann zeigen. Wenn der Kuchen kleiner geworden ist, dann muss man natürlich gucken, wie man den aufteilt. Aber wenn man jetzt, wenn ich jetzt sowas höre wie, naja, jeder Euro, der in die Kultur investiert wird, sei es zum Beispiel bei einem Event wie Jazz Open, aber auch Museen, die natürlich ein permanentes Angebot haben, dann ist das ja eigentlich ein Invest und ich kriege daraus ja mehr wieder raus. Also ist aus dieser Logik nicht jeder Euro, den ich in die Kultur spare, eigentlich an der falschen Stelle gespart, oder?
Es muss halt das Geld erstmal da sein, ne? Also, und ein Krankenhaus ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht viel wichtiger als ein Jazzclub an der Stelle. Also, ich glaube, so viel soll die Solidarität unter den Kulturschaffenden muss da sein. Die Politik und auch die Bürger haben eine ganz hohe Solidarität zur Kultur. Aber wir brauchen halt auch unter den Kulturschaffenden eine Solidarität zur Gesamtgesellschaft. Also, das Ganze muss in einer gewissen, im ganzen, muss ja in einem System stattfinden. Und wenn weniger Geld da ist, dann muss man halt solidarisch das Ding auch diese bittere Pille essen.
Oder, und ich glaube, das ist auch nochmal ein Aspekt zu dem, was du vorher auch gesagt hattest, zu der Gründungszeit hier, nämlich das Thema privates Kapital. Also das gibt ja auch noch andere als jetzt die Stadt, Finanzierungsmöglichkeiten oder Mittelgeber. Hast du den Eindruck, dass die Wirtschaft sich genug bewusst ist über die Bedeutung von Kunst, Kultur als Standardfaktor und zweitens auch bereit ist, Finanzierung, privates Kapital zu geben, weil es ein wichtiger Faktor ist?
Also ich sag mal, traditionell war es hier in diesem Städtchen, vor allem denken wir an die Spätzeiten damals und an Helmut Nant Selig und oder auch der Berthold Leibinger, die immer sich ja schon aus humanistischen Ansatz auch raus für das Thema bewegt haben und gesagt, da muss ich was tun, weil es ist einfach, ich gebe auch zurück. Diese Tradition hat sich ein bisschen verlagert, ist ein bisschen offshore geworden, dass man auch in der Gesellschaft, in der man sich bewegt, dass man dann auch da direkt sich wieder beteiligt. Gibt's. Also man sieht es an unseren Gesellschaftern, die wir hier haben, die dann auch wirklich mit Leidenschaft hier drin sitzen. Und auch bei anderen Institutionen, wir haben eine ähnliche Konstruktion, wurde gebaut zum Beispiel beim Friedrichsbau Varieté. Da haben wir auch eine ähnliche Konstruktion. Da sind die Möglichkeiten schon da. Zum einen brauchst du natürlich die entsprechenden Gefäße, mit denen du das machen kannst. Ein Förderverein kann das nicht leisten, was eine GmbH bringen kann mit einem Gesellschafteranteil. Wenn du einfach nur was, Freunde des, was weiß ich, der italienischen Oper, aber das war, glaube ich, ein anderer Club. Wenn du nur solche Clubs hast, die haben nicht diese Attraktivität, weil da kann man auch nicht sagen, das ist Schmeiklub, das ist Schmeitheater, das ist so dieses. Also die Möglichkeit von Institutionen, dass man sich damit auch wirklich identifiziert mit Mark und Bein, das hat sich verändert. Also,
aber das ist schon Thema, sehr wichtig, ne?
Also das ist das Kernthema. Ehrenamtlich sich zu engagieren, so wie ein Verein, das wissen wir, ist in der gesamten Gesellschaft zurückgegangen. Also muss man diese Gefäße neu töpfern, an denen wir da dran sitzen. Und was ich jetzt auch, das ist auch für mich ein ganz interessanter Prozess, weil ich durfte diese ganzen Herren und Damen noch kennenlernen, die sich so engagiert haben, auch für die unglaublich reiche Kulturszene dieser Stadt. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist. Ich weiß nicht, wo es da gibt es bestimmt ähnliche Parallelen. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo natürlich dann auch durch die Wirtschaft bedingt das Kultur als Standortfaktor. Also jetzt wird es einfach eine Sache mit Fachkräfte. Wie kriege ich denn tolle Leute an den Standort? Und es ist immer dufte, was weiß ich, du hast einen tollen Ingenieur und heißt du, ich habe da ein super Angebot von Bosch oder was weiß ich, von einer tollen Firma. Und dann wird es immer noch einen Partner geben, der sagt, ja du, lass uns mal gucken, ob ich mit der ganzen Familie dort umsiedeln will, dorthin siedeln will, wie der Österreicher sagt. Und ist das Angebot da in Ordnung? Nicht nur die Schulen, sondern auch das, was drumherum passiert. Ist das kulturelle Angebot so, dass ich sage, das macht mir Spaß? Dass wir eine sehr grüne Umgebung hier haben, dass man schnell auf der Alp ist und tolle Möglichkeiten hat, Freizeitmöglichkeiten, wissen wir auch. Aber das Kulturangebot muss einfach auch stimmen. Und ich glaube, an der Stelle können wir auf wunderbare Weise zusammenarbeiten. Und da brauchen wir auch kürzere Wege. Also das heißt, Stichwort ist Entbürokratisierung. Nicht, dass ich was dagegen hätte, dass sich die öffentliche Hand beteiligt an diesen Prozessen. Ganz im Gegenteil. Das ist toll. Und wir haben ein Engagement in dieser Stadt. Das ist wirklich, muss man echt die Fackel hochhalten. Auch die Politik tut, was sie kann. Aber ich glaube, wir müssen die Wege abkürzen zwischen Kulturschaffenden und Wirtschaftsschaffenden.
Meinst du unter anderem so Themen wie Ausschreibungen, Stadtratsbeschlüsse, damit Förderungen irgendwie aus? Oder?
Das ist ein irre langer Prozess bis da was passiert. Dann musst du das natürlich auch, dann gibt's Bestimmungen, dann hast du irgendwo einen Sack voll Geld für dies und dieses, jenes Thema. Dann brauchst du aber erst noch eine Jury und da brauchst du ein lange Bewerbungsschreiben machen und dann passt es aber nicht so richtig zusammen und dann kannst du dich aber erst im nächsten Jahr wieder bewerben. Okay, dann fällt das ganze Thema wieder in sich zusammen und dann ist vielleicht das Momentum vorbei. Und ich glaube, wenn man da direkt miteinander arbeitet, an gemeinsamen Themen, ich sag's mal mit Absicht, gemeinsamen Themen, kann man da in unheimlicher Geschwindigkeit innovativ arbeiten und verbrennt wahrscheinlich auch unterm Strich weniger Geld und kommt einfach jeder investierte Euro wird schneller umgesetzt in was Sinnvolles.
Das heißt, so wie du vorhin gesagt hast, dieses Grundrauschen, das ist gut, wenn das über die öffentliche Hand quasi kommt.
Super ist das, ja. Das ist einfach eine Sicherheit, die das gibt.
Ja, und quasi für Schnelligkeit brauchst du dann aber die Wirtschaft.
Ja. Du hast für die grüne Umgebung gelobt. Ja, ich glaube, die war jetzt Natur, von der Natur gemeint. Aber wir haben ja auch eine grüne Umgebung, was unsere Landesregierung zumindest angeht. Und die bleibt jetzt so. Ja, wir sind direkt nach der Landtagswahl. Das beschäftigt uns gerade in der Wirtschaft in allen Feldern. Deswegen mag ich dich auch mal fragen, gibt es Wünsche jetzt, wo sich die Landesregierung neu zusammenfindet, gerade der Koalitionsvertrag vielleicht dann auch verhandelt wird, erst wird noch sondiert, was du dir wünschen würdest in diese Richtung, was das Thema Kunst-Kulturförderung angeht, was das Land als Rahmen auch setzen kann?
Also wir haben eine Verfassung, da drin steht, die Kunst ist frei. Die soll einfach per se in sich wirken und funktionieren. Das alles so mit der Freiheit ist so eine Sache, das wissen wir auch, wie die Freiheit so funktioniert. Manchmal ist die Freiheit auch teuer erkauft, aber was sie nicht sein darf, sie darf auf gar keinen Fall ideologisch unterfüttert sein. Und da sehe ich an mancher Stelle einfach ein Problem. Ob das jetzt eine Antragstellung ist, ob das, dass du mit den richtigen Leuten zu Abend isst, das ist in den letzten Jahren enger geworden, dieses Fenster. Ich hoffe sehr, dass sich das so verändert, dass man wieder offener miteinander kommuniziert. Und ich kann mir einfach auch vorstellen, dass dieser Ideologiefaktor, egal wie sich die Ministerien jetzt neu ordnen und die Zuständigkeiten, wie das beschnitten wird, wenn man einen direkten Kontakt wieder hinbekommt zwischen Wirtschaft und Kultur und den Umweg über die vielen Institutionen wieder vermeiden kann, ich glaube, dass man da wesentlich effizienter wieder arbeiten kann. Das ist in dem Fall, sehe ich es mir lieber weder schwarz noch grün noch sonstige Farbe an, sondern das Grundsätzliche fördert mehr die Freiheit, dass man miteinander arbeiten kann und fördert vielleicht auch noch mehr diese Kontakte direkt. Welche Unternehmer hat Lust, mit welchem Künstler wie zusammenzuarbeiten oder mit welcher Institution? Und ist natürlich auch, ich mache einen kleinen Umweg, wenn ich darf, ein Erziehungsthema. Inzwischen ist es natürlich auch so, dass man auch an Kunsthochschulen, egal was, immer lernt, ja, dann schreibst du einen Antrag und willst eine Förderung für irgendwas. Aber der Gedanke, dass man vielleicht das auch ganz anders finanzieren kann oder mit einer anderen Partnerschaft auf die Beine stellen kann, ich sag mal vielleicht mit einer Partnerschaft und was auf die Beine stellen kann, lieber so, als immer nur übers schnöde Geld zu reden. Ich glaube, dieser Gedanke, der muss auch bei uns im Ausbildungsbereich in jeder Hinsicht besser werden, aber auch im Grundverständnis von Künstlern. Wie gehe ich denn Künstlerinnen, wie gehe ich denn auf solche Leute zu? Bin ich irgendwelche Partner, die mir, und ich verstehe die 100%, ich verstehe die Angst, die reden mir in meine Kunst rein. Ich habe das vorhin ja beschrieben, ich habe die auch gehabt und habe auch immer ein Auge sehr scharf gestellt auf das, was da so passiert. Aber eigentlich, das sind ja Menschen, die gut aufpassen auf Projekte. Unternehmer sind ja schlau. Sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Wenn sie erfolgreich unterwegs sind, manchmal geht auch jemand Schlaues unter, das passiert leider, aber dann macht man eben anders weiter. Man kann von denen wahnsinnig viel lernen. Und es ist für mich auch immer wieder spannend, wie jemand eine Firma aufbaut. Es ist auch eine Kunst. Und an dem Punkt muss man sich, glaube ich, begegnen lernen und nicht immer nur sagen, der Staat soll es machen oder da ist die Bank, die soll mir Geld geben, da kann ich machen, was ich will. Das wird nicht mehr funktionieren.
Aber wo muss man da genau ansetzen? Du sagst es gerade zum Beispiel die Hochschulen, die Kunsthochschulen, dass man eben, die Frage geht so in diese Richtung, wir haben gesagt, naja, wir müssen Räume schaffen, wo sich Kunst, Kultur mit Wirtschaft, wo die sich begegnen, diese Zusammenarbeit auch lernen. Und du hast auch vorhin von dir gesagt, naja, also ich hatte auch diese Vorurteile, dass die mir da irgendwie reinreden. Wo setzen wir da oder wo muss man da genau ansetzen? Hochschulen als einen Punkt, jetzt sind die natürlich nicht alle irgendwie in Hochschulen, manchmal auch ein bisschen schwierig organisiert. Also wo können wir diese Hürden abbauen?
Wir müssen Räume schaffen, wo die sich begegnen können, wo die sich einfach niederschwellig begegnen können, ohne dass der eine vom anderen buckeln muss oder der nächste muss Eintritt zahlen, sondern dass man möglichst barrierefrei lernt, miteinander zu kommunizieren. Und wenn man diese Räume hat, dann treffen sich auch die Menschen, die zusammengehören für ein bestimmtes Projekt. Die müssen ja nicht gleich heiraten und miteinander an was arbeiten, mit Freude und Spaß und mit der Lust, was auszuprobieren.
Können wir als IHK, ne, bei uns sind ja ganz viele Unternehmen, 180.000, 178.000, so der Name auf dem Podcast, siehst du da eine Rolle für uns als Matching-Plattform vielleicht an der Stelle?
Und ich die sehe. Ja. Ihr müsst, also ich würde die sofort sehen, wo soll es besser
sein? Sehr gut.
Ihr seid ja das Sammelbecken für alle diese Institutionen, die es da gibt. Und Unternehmer und Unternehmerinnen, seid ihr. Und wenn ihr eine Plattform schafft, wäre das Schönste, was passieren kann, weil niemand ist direkt da dran. Also welche Unternehmer geht schon gerne in den Verband, aber da ist es halt einfach unabdingbar, dass man dabei ist. Und wenn sich da so eine Plattform aufbauen lässt, das wäre natürlich ein Traum. Ich glaube auch ein Traum für die Verwaltung, weil die Verwaltung dann einfach weiß, pass mal auf, die rennen nicht einfach nur bei uns und stehen Schlange und von 20 Projekten kann ich glaube nur eins fördern. Es geht halt nicht mehr. Und ich kann nicht, wenn ich 20.000 Euro habe, jedem das 1.000 Euro geben. Alles funktioniert nicht, weil das geht ja auch nicht. Ich glaube, das ist ein Thema, das auf uns zukommt. Und wenn ihr eine Rolle da spielen könntet, für mich wäre das auch meiner Meinung nach das Beste, was aktuell passieren kann.
Super, also den Auftrag nehme ich auch gern mit. Wir haben ja schon so ein zartes Plänzchen mal gestartet, dass wir sagen, wir wollen da was gemeinsam machen mit schlauen Köpfen, zu denen du auch gehörst, wie so ein Format aussehen kann. Aber das ermutigt mich jetzt auch wirklich auf dem Weg weiterzumachen.
Wir haben gerade gesagt, naja, also finanziell sind schwierige Zeiten, gerade Sparhaushalt haben wir auf der einen Seite, Wirtschaft, gesamtwirtschaftliche Lage ist jetzt auch nicht ganz so rosig und mal gucken, wie die sich noch alles entwickelt. wenn wir die politische Situation angucken, auch alles immer wieder schwieriger. Welche Verantwortung hat Kultur in diesen angespannten Zeiten? Das ist eine sehr, sehr große Frage, aber welche Verantwortung hat die? Wo siehst du die da?
Ich glaube, die Kultur kann was bringen, was leisten, was andere Formen des gesellschaftlichen Zusammenkommens nicht können. Doch, klar, Sport kann auch eine ganze Menge, aber es ist wieder eine andere Ebene. Aber bei der Kultur sprichst du nochmal andere Räume bei Menschen an, die miteinander sich... Ich nehme hier ein Beispiel. Ich habe über Jahre hier ein Paar gehabt, das es eigentlich nicht gibt auf der Welt. Es war ein sehr renommierter Rechtsanwalt, der hier quasi jedem, der diesen Podcast lauscht, auch bekannt sein würde. Und ein ganz wunderbarer Krankenpfleger, der sich wirklich einmal im Monat hier den Eintritt leisten konnte. Die beiden haben sich hier getroffen und jedes Mal nach jedem Konzert miteinander ihre Erfahrungen ausgetauscht, ihre Begeisterung geteilt, ihre Nichtbegeisterung ausgesprochen, wie auch immer, was eben passiert war. Und ich habe gedacht, boah, guck mal, das ist so ein Punkt, das ist ein Ort, an dem sowas stattfinden kann. Du hast solche Orte bestimmt auch in der Oper, im Theater. Aber das ist diese Querverbindung zwischen Menschen, das kann Kultur halt anders oder kulturelle Beiträge, Theater, Musik, egal was, können Verbindungen zwischen Menschen schaffen, die vielleicht vorher gar nicht gewusst haben, dass sie miteinander eine Verbindung haben. Man muss doch nicht glauben, bloß weil jemand seit 40 Jahren mit dem Anzügle rumläuft und mit so einem Ledertäschle unterm Arm und vielleicht Anwalt ist, dass er nicht früher auch Hendrix gehört hat. Warum denn nicht? Ich sollte nicht glauben, dass meine Oma weniger Ahnung hat von Rock'n'Roll als ich. Die hat es erlebt, wie es richtig war, wie es entstanden ist. Und an der Stelle kann Kultur die Gesellschaft einfach nochmal ganz neu connecten und miteinander in Kontakt bringen. Das kann was anderes nicht.
Aber das heißt, dass Kunst, Kultur auch gerade jetzt im Moment, wo unsere Demokratie Unterstützung braucht, eine noch wichtigere Rolle vielleicht hat als in den Zeiten, in denen wir unsere Demokratie stabiler gesehen haben?
Ich glaube, wir haben unsere Finanzen stabiler gesehen. Ob die Demokratie in der Zeit stabiler war, weiß ich nicht. Es war nur bequemer.
Okay.
Ja, die Finanzen waren ja gut. Die letzten 20 Jahre ging es uns doch allen fantastisch. Da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Jetzt haben wir Entwicklungen, wo wir wieder nach der gemeinsamen Wurzel suchen müssen und wo wir vielleicht auch gemeinsam wieder Werte austauschen und vielleicht uns auch sagen können, pass mal auf, wir finden jetzt beide, um nochmal beim Hendrix zu bleiben, wir finden beide Hendrix tierisch. Ich finde aber das und du findest aber das. Aber wir haben eine Ebene, auf der wir uns begegnen können. Und natürlich kann das die Kultur schaffen. Und vielleicht auch ein bisschen in dem Fall dann wieder unaufgeregt, als es der Sport mit seinen Großereignissen dann machen kann. Weil man kann sich feinstofflicher miteinander austauschen. Ich weiß, es gab ja auch schon tolle Begegnungen, haben wir hier auch schon gemacht mit Leuten, die alle auf der eine, was weiß ich, Lieblingsplatte von dem war die gleiche Lieblingsplatte wie von dem. Und es waren dann zufällig, aber politisch völlig verschieden gefärbte Leute. Man hat sich aber erstmal an den Tisch gesetzt und hat sich miteinander unterhalten über die Lieblingsplatte, über die gemeinsame. Und dann hat man sich über den Rest auch noch unterhalten. Aber das ist Demokratie und zwar gelebt. Und man hat sich erstmal erkannt und wahrgenommen gegenseitig als was einen gemeinsamen roten Faden, gemeinsame Wurzel, wie auch immer du das nennen willst. Wir haben aber eine Gemeinsamkeit. Und dann ist Demokratie lebendig.
Also eine Basis geschaffen, dass man miteinander einfach reden kann. Ne?
Ja.
Jetzt hast du gerade dieses Beispiel gehabt von dem Rechtsanwalt und von dem Krankenpfleger. Ich denke, wir sind ja gerade im BIX und ich finde, man merkt hier einfach, ist jetzt noch nicht ganz so alt, ne? Wir sind bei 2006 war es, glaube ich. Ne?
Wir haben dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum.
Man merkt aber, dass hier schon viel passiert ist.
Oh ja,
sagst du gerade. hast du so ein BIX-Moment. Also gibt's sowas, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt über das BIX rede, das war das Konzert, das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, genau dafür mache ich das eigentlich alles hier. Da ist er. Ich habe ihn, glaube ich, gerade gesehen.
Nee, es sind drei. Der eine Moment ist, ich fange bei einer edukativen Geschichte an. Ich mache ja seit vielen, vielen, vielen Jahren länger, als es das BIX gibt, schon dieses Jazz für Kinder-Thema. Und vor 8 Jahren gehe ich abends nicht in den Club, weil da sollen die Gäste rein. Für mich ist es interessanter, wie stellt sich eine Band auf die Bühne, deswegen bin ich oftmals nicht da. Da war ich mal da und da war so ein junges Pärchen und die waren ganz, also für BIX-Publikum ganz jung, die waren gerade 18, beide. Offensichtlich heiß verliebt und alles prima. Die rückten aber immer näher an mich ran. dachte, meine Güte, weil was man das als Botschaft nach draußen, was man nie machen darf, niemals den Clubchef ansprechen. Ich habe auch eine Band, ich würde auch gerne mal hier drin gerne spielen. Das funktioniert nie, bitte mach das nicht. Und ich habe gesagt, lieber Gott, lass dich glücklich sein, aber bitte sprich mich nicht an, auch nach dem Gig, bitte nicht. So schön gerade. Und dann kam er doch und hat gesagt, hallo Mini. Ich dachte, oi. Kenne ich jetzt nicht. Gell, du erkennst mich nicht. Habe ich gesagt, nee, ich erkenne dich nicht. Tut mir leid, hilf mir bitte. Ja, ich war, bis ich 11 war, immer bei dir beim Jazz für Kinder. Und heute bin ich zum ersten Mal mit meiner Freundin aus. Und das Erste, was ich mache, ich gehe ins Bix. Und dann habe ich gedacht, yes. Da ist das richtig eingepflanzt. Und selbst wenn ich es euch jetzt erzähle, ich habe die Geschichte schon oft erzählt, muss ich schon fast ein Tränchen verdrücken, weil es ist einfach, wow, da ist die Saat echt aufgegangen. Das war für mich ein ganz großer Moment, als das plötzlich so zusammenwuchs. Ein großer Moment ist zum Beispiel hier drüben, hängt da an der Wand. Die haben einfach schon fantastische Musiker gespielt, ganz großartige Musiker, Musikerinnen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie jemals hier auftreten. Ob das jetzt deutsche Legenden waren oder ganz junge Musiker, die nachher eine ganz große Karriere gemacht haben, oder Legenden, von denen du gedacht hast, da hinten hängt Ginger Baker an der Wand, Cream-Schlagzeuger. Ich habe es euch im Vorgespräch vorhin erzählt, wir haben immer gedacht, nach jedem Stück jetzt stirbt er gleich. Nö, hat immer wieder. Er hat sich wieder eine Zigarette angemacht, mitten auf der Bühne damals. Es war dem völlig wurscht, ob es da ein Rauchverbot gibt oder nicht. Und hat wieder weitergespielt, was auch immer der geraucht hat. Und das sind große Momente. Aber einer für mich, eine Erkenntnis ist, warum ich auch gar nicht mehr so gerne spiele, selber im Bix, ist, ich stehe da auf der Bühne mit meinem Bass und spiele Musik. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, guck mal, da drüben Service, da hinten an dem Tisch, die brauchen dringend wieder was zu essen. Und bittet jetzt mal leise da drüben mit der Kaffeemaschine, ist gerade so ein schönes Klaviersolo, könntet ihr bitte leiser spielen? Also da habe ich dann meine Grenzen. Das ist für mich ein wichtiger Moment, für mich selber. Ein wichtiger Moment, Schulzle, du gehörst hier nicht mehr unbedingt auf die Bühne. Spiel lieber woanders, aber hier ist es, hier fällst du zu weit aus deiner Kunstrolle raus. Für mich ein wichtiger Moment, diese Erkenntnis.
Aber das war jetzt die Fragen so ein bisschen zurück. Was waren die schönsten Momente? Was ist das, wenn du jetzt nach vorne schaust, vielleicht auf die nächsten 5 Jahre? Was sagst du, was hättest du gerne hier noch im Bix oder was würdest du gerne verwirklicht sehen?
Also Bix steht nach Corona besser da als vor Corona. Das bedeutet so viel wie Live-Entertainment wird gebraucht. Wird gerne angenommen. Jetzt haben wir hier natürlich noch die Premium-Variante. Du kannst hier Live-Entertainment mitbekommen und kannst dem her auch noch toll essen und trinken. Ja, also sowas, das kannst du im Theater ja nicht machen. Kannst ja nicht mit der Pommes Bauchladen rumlaufen. Das geht ja nicht.
Also da kommt das der Geschäftsführer auch gerade wieder raus.
Ne? Und das kannst du hier nicht bringen. Also kannst du dort nicht bringen, hier schon. Also dieses Angebot wird wahnsinnig gerne angenommen. Vielleicht auch mit dieser Gesellschaft, die alles auf einmal haben will. Die fühlt sich hier sehr gut zu Hause. Zum Glück. Ich hoffe für die nächsten 5 Jahre und die nächsten 50, dass dieser Trend sich weiter fortsetzt, dass die Menschen das Echte weiterhin genießen wollen und dieses Gesamtangebot gerne annehmen, dann ist es schon mal klasse. Viel mehr kann ein Jazzclub nicht leisten als die lokale Szene, die junge Szene, die deutsche, europäische und auch die internationalen Spitzenmusiker und Musikerinnen hier alle auftreten zu lassen. Aber das sind wir eigentlich. Wir sind unter den Top 50 der Welt angekommen, darf man jetzt einfach auch mal behaupten. Wir haben es mit Brief und Siegel und das ist toll und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir in dieser Champions League drin bleiben, so ähnlich wie beim VfB halt. Aber ich mach mir da jetzt aktuell gar keine Sorgen. Wir sind super aufgestellt für die Zukunft und wenn der Zuspruch von Stadt, Gesellschaftern und Publikum weiter so bleibt, dann mache ich mir über Speaks überhaupt keine Sorgen mehr. Dann kann man auch irgendwann sagen, gut, schön, ist gut gelaufen.
Und wenn wir den Kreis jetzt um Spix noch ein bisschen größer ziehen, also wenn wir über Stuttgart, über die Region Stuttgart passieren und wir bleiben bei dem 5-Jahres-Horizont, den Susanne gerade gesagt hat, wann würdest du sagen, okay, was muss passieren, dass du sagst, naja, Stuttgart hat auf jeden Fall kulturell nochmal einen Schritt nach vorne gemacht?
Ich glaube, wir brauchen diesen großen städtischen Umbau, der jetzt quasi sich seit Jahrzehnten manifestiert mit dem Bahnhof, der dann hoffentlich bald fertig ist, worauf ich mich sehr freue. Und davon ausgehend diese innerstädtischen neuen Wege, die entstehen werden, jetzt auch der große Umbau hier mit der B14. Und wenn das alles passiert, entstehen neue Räume für Kultur, neuer Spielraum für Kultur. Und da freue ich mich, da wir im Grunde mit der aktuellen Planung stehen, sitzen wir im Auge des Hurrikans. Also bei uns passiert ganz, ganz viel. Jetzt kommt das Filmhaus bei uns nebenan noch dazu. Ich bin jetzt gespannt, was mit dieser Baulücke da drüben passiert beim Bräuninger, ob das irgendwie ein bisschen mehr zur Belebung hilft. Und wie es insgesamt dann auch wird mit dieser zerschnittene Stadt, die wir ja immer noch haben, das merkst du ganz deutlich hier im Leonardsviertel, in dem wir ja sitzen. Wenn da vielleicht mal ein paar neue Wege entstehen, wie die Menschen sich in dieser Stadt navigieren und bewegen, kann ich mir vorstellen, dass es hier noch bunter und schöner wird. Darauf zähle ich sehr. Und daraus werden neue Dinge entstehen. Da ist die Kultur ja ganz gut drin. Wenn da irgendwo eine kleine Lücke ist, noch ein Pflänzchen, und es wird ein bisschen gegossen, dann entsteht da was Tolles.
Und da freuen wir uns dann mit dir drauf, heute in 5 Jahren.
Treffen wir uns wieder hier. Finde ich gut. Ja.
Gerne.
Mini, vielen Dank dir. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank
fürs
tolle Gespräch.
Danke euch fürs
Kommen. Das war schon wieder mit der 4. Folge von 178K. War wirklich ein super spannendes Gespräch mit Mini Schulz im BIX. Susanne, was nimmst du mit aus dem Gespräch für dich?
Also ich nehme einmal mit, dass Eishockey und Bass ganz nah beieinander liegen. Und zum anderen, dass Kunst und Kultur gerade auch hier in Stuttgart in der Region eine wirklich wichtige Rolle spielen.
Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne abonnieren, kommentieren, liken, bewerten. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, @ihk_region_Stuttgart. Hier findet ihr viele Infos auch rund um den Podcast und natürlich auch noch vieles, vieles mehr. Susanne, mit wem geht's denn bei uns weiter?
Ja, ich freue mich auf den nächsten Gast. Das ist David Klett. Ich glaube, wir sprechen mit ihm nicht nur über die Bedeutung von Bildung, KI in der Bildung, sondern, da darf ich nicht zu viel verraten, auch ein bisschen über Thailand.
Und natürlich könnt ihr euch auch nochmal die ersten Folgen anhören. Also alles, was vor Mini Schulz passiert ist. Tritschler und die Situation im Einzelhandel in der Stuttgarter Innenstadt. Unser Besuch bei Ulrich Hepper am Stuttgarter Flughafen. Und unser Besuch bei Daniela Schmiedle bei Sika Deutschland. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Echte Nähe, echte Gespräche, echte Wirtschaft. Hier aus der Region Stuttgart. 178K. Immer am 25. jeden Monats. Überall da, wo es Podcasts gibt. Mit Susanne Herre und Martin Hoffmann.